Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich.
Ich mache keine Notizen, habe kaum Tagebuch geführt. Und wenn ich mich auf die Vergangenheit konzentriere, erscheinen die Leute wie aus einer Wolke.
Fast ein bisschen staunend hat sich der Schriftsteller Walter Kaufmann da vor 2 Jahren im Deutschlandfunk Kultur über die eigene Vergangenheit geäußert. Kurz nach seinem 95. Geburtstag war er zu Gast, um über sein sage und schreibe 39. Buch zu sprechen. Die Vergangenheit des Walter Kaufmann, wechselhaft und tragisch, gezeichnet von der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das uneheliche Kind einer jüdischen Polin wächst bei Adoptiveltern in Duisburg auf, die später nach Auschwitz deportiert und ermordet werden. Der jugendliche Walter kommt mit dem Kindertransport nach England, später geht's weiter nach Australien. Doch er kehrt in den 50ern zurück nach Deutschland, in die DDR, wo er zum viel gelesenen und preisgekrönten Schriftsteller wird, von Romanen, Erzählungen und Reportagen. Gestern ist Walter Kaufmann gestorben im Alter von 97 Jahren. Das Regiedoppel Karin Kaper und Dirk Zuzis hat einen Film über Walter Kaufmann gedreht, der hoffentlich im Laufe des Jahres in die Kinos kommen wird. Walter Kaufmann, welch ein Leben. Ich habe Dirk Zuzis gefragt, hat Walter Kaufmann sich über sein eigenes Leben auch selbst so wundern können?
Ja, ich muss sagen, dass Walter Kaufmann doch auch eine sehr bescheidene Natur war. Aber natürlich alle in seiner Umgebung und alle begeisterten Leserinnen und Leser, die haben natürlich das immer bewundert, wie Walter Kaufmann durch die Welt gegangen ist. Man muss ja auch sehr stark betonen, dass Walter auch ein gestandener Seemann war. Und dieses zu See gehen, auf der See sein, das war für ihn immer im Leben, ich glaube, die größte Erfüllung. Und da hat er auch immer ganz, ganz viel Nahrung und Stoff für seine packenden Reiseberichte und Auslandsreportagen bekommen.
Was war denn präsenter eigentlich, das, was er erlebt hat auf seinen Reisen oder sein eigenes Leben in seinem Schreiben, in seinen Texten?
Ich bin der festen Überzeugung, dass Walter Kaufmann beide Ebenen miteinander kongenial verwoben hat. Da sind immer oft sehr authentische, wirkliche Erlebnisse, aber dann auch immer wieder gemischt mit Reflexionen, mit literarischen auch Eingebungen, die dann das ganze Spektrum kaleidoskopartig, kann man sagen, dann auch auf eine größere Ebene bringen. Also insofern war es für uns manchmal als Dokumentarfilmer jetzt auch manchmal mit ihm dann eine Schwierigkeit zu sagen, Walter, war das nun 100%ig so erlebt oder nur 90%. Und da mussten wir dann oft auch zusammen lachen.
Kaufmann hatte sich ja ganz bewusst entschieden für die DDR in den 50ern. Hat er denn dort das bessere Deutschland gefunden, das er sich so sehnlich erhofft hatte?
Für uns, auch im Film, spielt gerade diese Frage eine elementare Rolle. Als er 1955 zu den Weltjugendspielen nach Warschau kam, traf er einen Verleger aus der DDR, der lud ihn ein zum Schriftstellerkongress nach Ost-Berlin. Dort bekam er sozusagen erste Kontakte und dann wurde ihm fast geraten nach dem Motto, ja, Herr Kaufmann, Sie kommen doch aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg. Wir können fähige Menschen wie Sie auch im Ruhrgebiet gebrauchen. Schauen Sie doch mal, ob Sie in Ihrer alten Heimat wieder Fuß fassen können. Und was dann Walter Kaufmann 1955 in Duisburg erlebt hat, wie er brutal behandelt wurde als Mensch, der nur ein paar Rechte einforderte, mit den neuen Besitzern der Villa, die die Eltern ja besaßen, die jüdischen Eltern von Walter in Duisburg. Da wurde er brüsk abgewiesen. Mitschüler wollten von ihm nichts mehr wissen. Lehrer haben sich ihm verweigert. Das war ein Horrorerlebnis für Walter Kaufmann und ausschlaggebend dafür, dass er sich dann bewusst für die DDR entschieden hat. Er wurde aber nie Mitglied in der SED. Er hat sich verweigert, als die Stasi ihn aufgefordert hat, mitzuarbeiten. Dennoch war er überzeugt, dass in der DDR ein besseres, auch sozialistisches Leben, dass er das dort besser führen könnte.
Hat er da beim zweiten Besuch in Duisburg wieder antisemitische Hetze, Diskriminierung und Verfolgung erlebt?
Wahrscheinlich hat ihn diese unglaubliche Gleichgültigkeit und Gefühlskälte erschüttert. Es war wahrscheinlich allen peinlich, dass er überhaupt wieder auftauchte. Wie, du lebst noch? Ja, und Ansprüche stellen, das geht ja wohl gar nicht. Das hat ihn zutiefst gekränkt.
Und hat ihn das zu einem Kämpfer gegen Ungerechtigkeit ganz allgemein und auch auf der ganzen Welt werden lassen?
Ja, Ich denke, das war die Wurzel seines gesamten Engagements. Er hat ja auch politisch regen Anteil genommen, hat immer wieder Artikel zum Zeitgeschehen veröffentlicht. Er hat ja nach der Wende es geschafft, sich nochmal als Schriftsteller neu zu erfinden. Und in den letzten Jahren sind wirklich sehr, sehr wichtige Bücher von ihm noch erschienen.
Welchen Text, welches Buch empfehlen Sie, Herr Zuzis, um Walter Kaufmann nochmal ganz nah zu sein?
Ich kann nur sagen, das vor einigen Jahren erschienene Werk Im Fluss der Zeit ist ein unglaublich gutes Einstiegswerk, aber auch so großartig beeindruckende Werke wie Meine Sehnsucht ist noch unterwegs, Die meine Wege kreuzten oder auch Schade, dass du Jude bist.
Zum Tod des Schriftstellers Walter Kaufmann, das war der Filmemacher Dirk Zuzis. Der Dokumentarfilm Walter Kaufmann, welch ein Leben, soll im Laufe des Jahres in die Kinos kommen. Die Pamina aus der Zauberflöte, sängerische Spitzentöne, sängerische Spitzenleistung. Die Sopranistin Christiane Oelze singt die Partie der sanften und doch leidenschaftlichen Tochter der Königin der Nacht in einer Aufnahme mit den English Baroque Soloists und John Elliott Gardiner am Dirigentenpult. Große Auftritte dieser Art, seit gut einem Jahr, sind viele Sängerinnen und Sänger zum Schweigen verdammt. Bühnen und Aufnahmestudios bleiben leer, Chöre sind in der Zwangspause, Gesangsunterricht an Musik- und Musikhochschulen findet höchstens virtuell statt. Heute ist Welttag der Stimme. Da wollen wir fragen, welche stimmlichen Spuren die Corona-Stille hinterlässt. Nicht nur auf den Stimmbändern, die Stimme schließlich gilt als Spiegel der Seele. Ich habe Christiane Oelze gefragt, als international tätige Opern-, Lied-, Konzert- und Oratoriensängerin müssen Sie von jeher Ihre Stimme schonen. Aber zu viel Ruhe tut dem Organ auch nicht gut, oder?
Nein, man muss schon im Training bleiben. Das ist so wie bei den Fußballern oder bei den Tennisspielern. Stellen Sie sich vor, die spielen ein Jahr keine Turniere und dann sollen sie weitermachen, als wäre nichts gewesen. Das geht nicht. Also Gesang auf unserem Niveau als klassischer Sänger ist ein Leistungssport und der muss immer weiter trainiert werden. Erstmal jetzt ohne die Seele und so weiter. Deswegen ist es ganz gut, wenn man jeden Tag weiter seine Übungen macht und weiter übt. Ja, aber wenn man das immer nur im stillen Kämmerlein tut, ist das sehr traurig.
Wie verändert die Ruhe genau die Stimme? Die Muskeln erschlaffen und sie wird glanzlos und schlapp, die Stimme?
In meiner tätigen Zeit war das sehr schön, ab und zu mal eine Pause zu haben. Man hat dann immer gleich Angst, dass man überhaupt nicht mehr auftritt damals. Also ich habe immer gesagt, entweder bin ich überbeschäftigt oder zu wenig beschäftigt. Aber sagen wir mal, eine Sommerpause von 4 Wochen nicht singen ist sehr gut, auch wenn man wenn man sein Instrument ausruht, ja, auch für das Geistige, aber auch wenn man mal Ruhe gibt. Aber wenn man das jetzt, sagen wir, über Wochen oder über Monate macht und nicht üben würde, dann erschlafft das Gewebe. Man sagt ja so schön, der Sänger singt sich eine Partie in den Hals. Und das geht einem wirklich verloren.
Kann denn aber das Trainieren zu Hause, das Alleinesingen überhaupt den Gesangsauftritt auf der Bühne ersetzen?
Kann man natürlich nicht. Es gibt auch wahrscheinlich Sänger, die erstmal so deprimiert waren, dass die erstmal gesagt haben, wieso soll ich jetzt üben? Jetzt geht das ja sowieso nicht weiter. Also es kommt auch noch ein bisschen der psychologische oder der psychische Effekt dazu, dass man dann wirklich durchhängt, dass man dann keine Lust mehr hat oder sowas. Ne? Und zu Hause im Zimmerchen ist ja auch was anderes. Man braucht ja auch den Raum. Das ist was anderes, als wenn ich mein Cello auspacke oder meine Gitarre. Da geht einem auch natürlich das Motorische vielleicht flöten. Aber beim Sänger ist es wirklich das Physiologische. Ich will damit sagen, eine gewisse Ruhe ist sehr gut, aber wenn das über ein Jahr dauert, kann es sogar sein, dass sich Stimmen auch verändern.
Hinter der Stimme und wenn jetzt im Moment zum Beispiel Existenzängste dazukommen oder die Frage, wie es überhaupt weitergehen soll mit der Ausbildung, hinter der Stimme kann man sich nicht verstecken, oder?
Nein, und dieses physiologische Moment ist sehr abhängig von dem psychologischen. Ich glaube, das tut einem Instrumentalisten genauso weh. Aber der Sänger ist wirklich in seinem Instrument betroffen. Also ich denke jetzt an die ganzen jungen Sänger, die jetzt gerade durchstarten wollen, wenn die keine Aufträge haben. Das depressive Element ist, glaube ich, nicht zu ignorieren.
Jetzt arbeiten Sie, Christiane Oelze, sehr intensiv als Gesangscoach. Sie arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, auch mit dem Nachwuchs. Was empfehlen Sie im Moment? Weiter singen, komme was wolle?
Ja, man darf ja zum Teil keinen Unterricht machen. Die Musikschulen verbieten es. Im Privaten darf man das schon. Man hat die Freiheit, weiter Unterricht zu geben. Ich unterrichte mit Maske. Wir machen das jetzt auch so, dass meine Schüler sich einmal die Woche testen oder manchmal auch am Tag des Unterrichts dann herkommen und sagen, ich habe also vorhin einen Test gemacht. Das ist natürlich dann sicherer. Gerade in der Krise kommen jetzt sogar mehr, weil die sagen, okay, ich kann jetzt nicht auftreten, also kann ich mich aber weiter ausbilden. Es geht auch nicht nur um das Training und um das Geld verdienen und alles, sondern wir sind Schöpfer. Stellen Sie sich vor, Michelangelo hätte ein Jahr nicht malen dürfen oder so, ja. Das ist eine Katastrophe, also für das Künstlerische, für das Schöpferische im Künstlersein. Also man nimmt den Menschen nicht nur den Beruf im Moment, sondern auch die Möglichkeit, sich da weiter schöpferisch zu entwickeln. Ich würde schon sagen, das ist schon sehr dramatisch.
Das sagt die Sopranistin Christiane Oelze am Welttag der Stimme. Drei Minuten nur dauert er, der Ballettklassiker, der wohl anmutigste Todeskampf auf der Bühne, der sterbende Schwan. An dieses traurige Tanzsolo musste Choreograf Eric Gauthier wohl denken, als er in die Pandemie müden und enttäuschten Gesichter seiner Kompaniemitglieder blickte. Und schon war die Idee da vom Dying Swans Project. 16 Solos für alle 16 Mitglieder von Gauthier Dance, der Kompanie des Theaterhauses Stuttgart. Dazu KomponistInnen, VideokünstlerInnen, ChoreografInnen. Das Ergebnis, 16 Tanzfilme, die heute zum ersten Mal zu sehen sind und die unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster gesehen hat. Haben die 16 Dying Swans, Frau Hüster, denn noch irgendwas gemein mit dem sterbenden Schwan von Michel Fokine?
Also Eric Gauthier hat ja in seiner Ankündigung zu diesem Projekt gesagt, aber bitte sterbt nicht in diesen Soli und wenn es geht auch, seid nicht zu traurig. Und ich glaube, das ist befolgt worden. Manchmal denkt man natürlich, weil man sieht immer diese solistischen Körper vor sich. Manche sind auch wirklich als Ballerina gekleidet, so nur leicht zeitgenössisch verändert, wie im Fall von Bridget Brainers Choreografie flatternd für die Tänzerin Nora Brown. Aber manche sehen auch vollkommen anders aus und da erinnert dann wirklich nur noch die Farbe Weiß an die Schwäne. Das ist zum Beispiel der Fall bei Off-White von Virginie Brunel, einer jungen kanadischen Choreografin, deren Solo ich hinreißend fand und wirklich auch total anders als die anderen Soli. Sie hat die junge Tänzerin gezeigt, Barbara Melo Freire, auf einem Fußgängerübergang über eine große Straße, also ein schmaler, betonierter, von Gittern eingefasster Gang. Und die Tänzerin kommt immer mehr auf die Kamera und damit auf uns zu. Und es ist wirklich ein wunderschönes, ganz freies, auch sehr emotionales Solo, das vielleicht emotionale Zustände, wie wir sie im Moment empfinden, von dem Wunsch nach Befreiung, nach Bewegung draußen, nach freiem Himmel, sehr, sehr gut ausdrückt.
Zwei Choreografinnen haben Sie jetzt schon erwähnt. Mit von der Partie ist ja auch Eric Gauthier selbst als Choreograf. Glänzt der Ideengeber besonders? Also macht der Chef was besonders Gutes?
Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Manchmal finde ich ja, Eric Gauthier hat zu sehr so einen Hang zum Entertainment. Aber in diesem Solo finde ich es wirklich unheimlich schön. Andrew Cummings ist in eine Wohnung eingesperrt, wie wir alle. Er ist da ganz alleine und er springt vor Verzweiflung in sein Küchenwaschbecken. Man sieht die Schlüssel in der Tür stecken, aber was soll's, man kann ja nicht von draußen abschließen und wirklich wegfahren. So, er ist eingesperrt in diese Wohnung und dann verdreifacht er sich plötzlich am Esstisch, so als würde er nur noch mit sich selbst und mit nochmal sich selbst sozusagen im Gespräch sich befinden. Und das ist sehr, sehr witzig und zugleich auch trifft es einen so ins Herz, weil man denkt, ja genau so fühlt sich das so an. Es. Ganz, ganz toll.
Also eine Wohnung, ein Fußgänger Überweg, die beiden Locations sozusagen, haben Sie jetzt gerade erwähnt. Nun sind diese Ja, diese Soli sind ja von VideokünstlerInnen gedreht worden. Wie haben die denn die TänzerInnen in Szene gesetzt?
Ja, ich fand, also räumlich gibt es eigentlich eine große Bandbreite hier in diesen 16 verschiedenen Arbeiten. Eine Tänzerin liegt in einem Schaumbad, wie in so einem riesigen Eimer. Bei Edward Clark steht der Tänzer mit den Füßen in einem kleinen schwarzen Eimer. Das ist witzig. Manche, wie Bridget Brainers Tänzerin, stehen auf so einem ganz leeren Bühnenraum und man sieht so wirklich, oh Gott, ein verlassenes Theater. Das ist schon toll. Aber generell finde ich, es sind zu viele, früher hätte man gesagt, so ein bisschen stadttheaterhaftes, langweiliges Getanze kommt da vor. Und mir ist es zu wenig abwechslungsreich. Und Leute wie Dominique Dumais oder Itzik Galili oder auch Kevin O'Day, Mauro Bigonzetti, das ist schon, wie soll ich sagen, man spürt, dass da das Feuer fehlt. Also man spürt, dass da der Drang fehlt, den Gautier unbedingt hat, wirklich was auf den Punkt zu machen, zu brennen dafür, dass diese 3 Minuten wirklich so intensiv werden, dass alle was davon haben. Das ist mir bei vielen anderen hier ein bisschen zu wenig, bis auf eben diese Virginie Brunel, die ganz toll ist.
Wiebke Hüster, vielen Dank. Sie sprachen über The Dying Swan, sein Projekt der Eric Gautier Dance Company aus Stuttgart. 3 Schwestern, 1 Bruder mit ihren Partnern, den offiziellen und den inoffiziellen. In Corona-Zeiten ist das zu viel Personal auf der Bühne. Deshalb musste sich die Regisseurin Leonie Böhm von ihren Inszenierungsplänen der tschechowschen 3 Schwestern für das Schauspielhaus Zürich verabschieden. Sie disponierte um und entschlackte, wenn man so will. Und am Ende war keine der Schwestern mehr übrig, sondern nur noch der Bruder, den es stets nach Moskau zieht. Der Monolog von Schauspieler Lukas Vögler wurde gestern Abend live gestreamt unter dem Titel Schwestern. Christian Gampert kennt Original und die Züricher Bearbeitung.
Sind die 3 Schwestern nun doch nach Moskau gegangen? Andrei, der bei Tschechow eher spießige, ängstliche Bruder der 3, ist allein zurückgeblieben, selbst seine herrschsüchtige Gattin ist nicht mehr da. Andrei, also der Schauspieler Lukas Vögler, steht einsam auf der großen Bühne, die Kamera schwenkt von seinem Gesicht in den leeren Zuschauerraum und man begreift, es gibt nichts Schlimmeres als ein leeres Theater. Allerdings bietet diese Art von Isolation auch Chancen und die Regisseurin Leonie Böhm ergreift sie. Schon ihre ebenfalls auf eine Person plus Musiker reduzierte digitale Medea-Version war eine Selbstreflexion der Schauspielerin Maja Beckmann, die sich dem mörderischen fremden Stoff von heute aus annähert. Bei Tschechow ist die Methode nun ähnlich. Böhm hantiert mit lauter Sätzen und Versatzstücken aus der 3-Schwestern-Tragikomödie und schafft es tatsächlich, eine eigene Form zu finden, eine intime Erzählweise, die das Verlassensein des in der russischen Provinz zurückgebliebenen Andrei mit der Corona-Situation überblendet. Dass das gelingt, liegt vor allem an dem Schauspieler Lukas Vögler. Sieht man von ein paar anbiedernden Vorreden ab, mit denen Vögler Einblicke in den Probenalltag bis hin zum Klogang der Regisseurin gewährt, ist das eine eher unsentimentale, lakonische Selbsterkundung eines Frustrierten, der nicht tun kann, was er tun möchte, nämlich Schauspielen mangels Publikum und der es, indem er darüber redet, dann doch tut.
Nehmen wir an, es gibt hier nur mich. Alles, was es vorläufig jetzt hier in dieser Situation noch nicht genug gibt, das muss ich dann vielleicht vorausahnen, erträumen oder erspielen.
Es ist also die Situation von uns allen, die hier aufbereitet wird. Hier spielt jemand vor leerem Haus und es ist erstaunlich, welche Kraft die absurde Beckett-Situation, das auf der Stelle treten und warten, nicht auf Godot, auf das Ende des Lockdowns, theatralisch immer noch entfaltet. Allerdings darf man dann nicht ins Gefühlige abdriften. Wenn Vögler von seiner Sehnsucht nach echter Begegnung redet oder »Was ist aus uns geworden?« ausruft, dann ist das durchaus ein Derivat des Tschechow-Stoffs, allerdings ohne die Abfederung durch die tragikomische, amoröse Personenkonstellation des Stücks. Sämtliche Diagnosen, die die Regisseurin Leonie Böhm aus dem dekadenten Stillstand des russischen Adels herausfiltert, sind absolut Lockdown-tauglich und schwanken zwischen Selbstmitleid, Trotz und zornigem Aufbegehren. Lukas Vögler unterspielt das alles mit intimem Entertainment. Seine sowieso schon schulterlangen Haare sind per Perücke bis auf den Hintern verlängert. Offenbar durfte dieser Andrej schon länger keine körpernahen Dienstleister mehr aufsuchen. Mit ironischem Pathos reckt Vögler als wohlgenährter Ersatz-Jesus seine Arme klagend gen Himmel. Er redet mit Publikum, Kameramann und Souffleur. Das ist angenehm enthysterisiertes Diskurstheater mit depressiven Einschüben.
Ich habe alles vergessen. Ich erinnere mich an nichts mehr. Vielleicht bin ich nicht einmal ein Mensch.
Ganz hat die Regisseurin der Leere nicht getraut. Sie hat sich ein überdimensioniertes Requisit auf die Bühne bauen lassen, einen schwarzen Panther aus Pappmaché. Im Grunde ist er nur dazu da, die Stille der Tschechow-Situation symbolistisch zu überhöhen, denn auch Rainer Maria Rilkes Panther-Gedicht beklagt das trostlose Eingesperrtsein, das wir nun alle kennen. Der musikalisch begabte Lukas Vögler hat das Gedicht vertont und singt es nun auch. Als Song ist das okay, aber als Bühnenbildmonster tut sich der Panther zu dicke. Andrej, Vöglers alter Ego, sagt, er wisse nicht mehr, wer er sei und auf was er noch hoffen dürfe. Das ist das, was Jens Spahn und andere politische Krisenmanager nicht begriffen haben, dass den Menschen langsam die Welt abhanden kommt.
Christian Gampert über Schwestern, einen Monolog nach Tschechow, in Zürich von Leonie Böhm inszeniert. Im Gesundheitsausschuss des Bundestages gab es heute eine Expertenanhörung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Auch die Kultur war dabei. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Zu den Experten gehörte unter anderem der Deutsche Kulturrat, der schon gestern eine Änderung der Gesetzesnovelle gefordert hatte, vor allem was Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel angeht. Auch die kulturelle Kinder- und Jugendbildung komme in der Neufassung zu kurz. Dem schließt sich heute auch der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, Gerald Mertens, an. Auch er kritisiert den Entwurf, denn er falle hinter die letzte Anpassung des Gesetzes zurück. Da habe man die im Grundgesetz verankerte Kunstfreiheit berücksichtigt, dies sei aber mit der neuesten Novelle nicht der Fall. Unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften müssen Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel stattfinden können, um wenigstens die Sommerzeit für Konzerte und andere Formate zu nutzen, so Mertens. Die Opéra National de Paris hat ab dem 1. August einen neuen Chefdirigenten. Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel wird den Posten von Philipp Jordan übernehmen, der seit 2009 musikalischer Direktor an der Pariser Oper ist. Dudamel begann seine musikalische Laufbahn mit dem Förderprojekt El Sistema, einem Jugendorchester, das sich vor allem an Kinder aus benachteiligten Familien in Venezuela richtet. Im Laufe seiner Karriere hat Gustavo Dudamel die Berliner Philharmoniker, das Los Angeles Philharmonic Orchestra und die Wiener Philharmoniker dirigiert. Einzigartige Kunst im Sinne von es gibt nur ein einziges Werk existiert auch im Netz, dank sogenannter NFT-Technologie, das bedeutet Non-Fungible Token, also nicht austauschbarer Token. Solche Kunstwerke haben nun bei einer Sotheby's-Auktion etwas mehr als 14 Millionen Euro eingebracht, darunter auch eine Bildserie namens Cube, die von einem Künstler stammt, der unter dem Synonym Puck im Netz seine Werke zeigt. Cube ist ein durchsichtiger Würfel, der sich auf schwarzem Hintergrund bewegt. NFT-Kunst wurde bislang im laufenden Jahr für rund 2 Milliarden US-Dollar verkauft. Die Oscarverleihung wird eigentlich immer im Februar veranstaltet, dieses Jahr wegen Corona am letzten Aprilwochenende. Und wenn sie schon nur digital stattfinden kann, dann soll sie trotzdem das Publikum von den Sitzen reißen, findet Steven Soderbergh, Regisseur und Mitproduzent der diesjährigen Verleihung. In den ersten 90 Sekunden werde Bahnbrechendes passieren, versprach der Macher von Ocean's 11. Und das, obwohl auch hier vieles nur per Zuschaltung oder Voraufzeichnung eingespielt werden kann. Soderberghs Eigenlob wirkt zwar nicht gerade bescheiden, ist ja aber vielleicht wirklich der Startschuss zu einem Neuanfang beim Hollywood-Film.
Und der Startschuss ist für uns das Zeichen, langsam das Studio zu räumen. Vielen Dank an Anja Reinhardt für die Kulturmeldungen. Im Bundestag wurde heute hitzig diskutiert über das Infektionsschutzgesetz. Eindrücke und Einzelheiten gleich in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und mit dieser Empfehlung verabschiedet sich für heute Marja Elmenreich.